Lucius ist ein krasser Todesser, weil er Malfoy dazu getrieben hat, böse zu sein. Und am Ende ist er einfach geflüchtet und hat dann doch gezeigt, dass er ein Feigling ist. Deswegen ist am Ende des Tages doch nicht so krass, wie alle dachten.
Hi, ich bin Amber.
Hi, ich bin Antonia.
Und wir sind die Schokofrösche.
Und heute auf unserer Schokofroschkarte sind Momente von Lucius Malfoy.
Ja, das ist doch fantastisch, dass wir uns auch nochmal über den Malfoy-Oberhaupt unterhalten können.
Sollen wir es gleich verraten? Weil ich glaube, dieser Name wird mir des Öfteren mal herausrutschen.
Ach so.
Ich weiß nicht, warum es erst so spät in meinem Leben passiert ist.
Weil es das Wort noch nicht so lange gibt.
Ja, stimmt. Aber irgendwie ist es passiert, dass aus Lucius Malfoy
bei Antonia
Delulu Malfoy geworden ist.
Mm.
Und ich finde, das ist klasse, weil dieses Wort Delulu beschreibt Lucius einfach auch richtig gut.
Ja, und das ist einfach, wir nennen ihn ja oft Lucius, aber eigentlich ist Lulu der beste Spitzname für ihn.
Delulu vor allem.
Spitzname.
Ja, klasse. Ja, vielleicht sollten wir auch erstmal erklären, was für ein tolles Format wir hier überhaupt haben. Ja, das kennt vielleicht noch nicht so viele.
Nee. Ist ja auch erst unsere dritte Folge. Wir haben das schon aufgenommen von Neville und auch von Minerva McGonagall. Jetzt kümmern wir uns mal um Lucius. Und da geht es um ein paar ausgewählte Momente. Die Überkategorien habt diesmal ihr ausgesucht. Wir hatten auf Instagram eine Umfrage gemacht. Und da haben wir uns 5 Situationen rausgenommen. Also die Überbegriffe, die da wären: unangenehm, familiär, herzlos, enttäuschend und überraschend.
Richtig.
Perfekt. Genau, und wir sprechen dann über Situationen. Antonia kennt nicht, welche Situation ich mir ausgesucht habe und ich weiß nicht, was Antonia sich ausgesucht hat. Es kann sein, dass sich das überschneidet, muss es aber nicht. Wir können auch die gleiche Situation für verschiedene Oberkategorien genommen haben. Das werden wir dann jetzt gleich sehen. Es ist also auch ein bisschen verrückt.
Ich bin mal wieder sehr gespannt.
Wir haben hier ein verrücktes Format. Nein, aber es ist eigentlich, also die letzten beiden Male haben auf jeden Fall Spaß gemacht. Und über Lucius nochmal zu sprechen, ist, glaube ich, auch ein guter Moment, das einfach nochmal zu machen, weil er sonst ja in seiner Folge, vielleicht ist ja schon länger her, auch einfach ein bisschen untergegangen ist.
In seiner eigenen Folge ist er untergegangen.
Ja, es ist ja schon, weil es schon so lange her ist.
Ja, das stimmt. Das waren auch so Folgen, da haben wir noch nicht so richtig intensiv über die Charaktere gesprochen. Und ich glaube, wenn wir jetzt nochmal eine Folge zu Lucius machen würden, so wie wir sie damals geplant haben, dann würde die jetzt so gefühlt 3 Stunden gehen.
Auf jeden Fall. Und deshalb können wir jetzt, glaube ich, hier nochmal 1-2 Situationen aufholen, die wir bestimmt nicht so doll beleuchtet haben. Deshalb finde ich das gut. Und jetzt können wir hier mal so ein bisschen auch wieder ins Dunkle absteigen, weil wir waren jetzt mit Neville und Minerva ziemlich auf der Gryffindor-Seite. Machen wir jetzt mal ein bisschen Slithy-Action hier.
Ja, und mich interessiert natürlich auch immer, was sagen denn die Jungs zu Lucius? Ja. Wir haben ja jetzt hier schon was gehört, warum Marius Lucius besonders krass findet. aber wir haben sie natürlich auch noch mal in einem ruhigen Moment gefragt, an was sie sich so erinnern können von Lucius, weil das ist auch immer sehr unterhaltsam, was die Jungs eigentlich dazu sagen. Was sagt Basti denn über Delulu?
Ja. Basti sagt über Lucius, dass er lange weißblonde Haare hat.
Mhm.
Das nehmen wir. Dass er einen Riesenzauberstab hat. Er hat es ein bisschen anders formuliert, aber das ist das, was ich jetzt hier öffentlich sagen möchte.
Ja.
Er ist ein Todesser, das stimmt. Ich finde auch gut, dass er gesagt hat, sie wohnen doch in der Villa, wo Dobby und Creatures wohnen.
Hä?
Er meinte Creature, der auch überhaupt nicht bei den Malfoys lebt. Und das ist auch nicht Dobbys Villa, sondern ist die Malfoy-Villa, Malfoy-Männer. Aber das ist für Basti wohl alles dasselbe. Und ich finde auch Creatures gut.
Ja, auch sehr gut.
Das ist mein neuer Lieblingshauself. Und in Bastis Version von Lucius arbeitet er im Ministerium.
Mhm.
als das Ministeriumsmitarbeiter.
Schön. Ja, Marius hat es ganz passend zusammengefasst und gesagt, ja, Lucius ist ein in die Jahre gekommener Bully. Das trifft es ganz gut. Der erste Moment, an den er sich erinnern konnte, ist ein toller Moment, weil der existiert so nämlich gar nicht. Beziehungsweise er existiert anders. Denn für Marius war der erste Moment, in dem Lucius vorkommt, in der Buchhandlung. Das wäre schön, weil das wäre eine Situation gewesen, wo die sich prügeln.
Ja.
Ja, und Arthur, aber das gibt es nicht im Film. Nee, es wäre im Buch, in der Buchhandlung, als er mit dem Schlangenstock Malfoy auf den Arm gehauen hat.
Da hat Basti auch über diese Situation hat er auch nachgedacht. Da meinte ich aber, dass, weil Basti da meinte, ja, der hat ja eben so die Hand so blutig geschlagen, aber ist so in der Rolle geblieben. Da habe ich gesagt, ja, aber das war Jason Isaacs, das war nicht Lucius. Das lassen wir weg.
Ja, blutig geschlagen ist jetzt auch ein bisschen hart. Ja, und Marius hat dann auch noch als krassesten Moment gesagt, das hat er eben auch schon mal erwähnt, er flieht, als er sieht, dass Voldy abkackt bei der Schlacht.
Das ist gut gewordet auch. Mhm.
Ja, finde ich nett. Und eigentlich haben die Jungs das ziemlich, würde ich sagen, auf den Punkt getroffen. Ich würde fast sagen, sie können langsam das Format übernehmen.
Ich würde auch sagen, und das können die auch so locker aus der Hüfte, ohne Vorbereitung, das ist alles in good facts. Das ist alles sehr realistisch und vergessen wir nicht, auch noch eine Folge über Creatures zu machen.
Ja, das stimmt. Ja, was hast du denn beim unangenehmen Moment? Jetzt bin ich sehr gespannt, weil ich glaube, das wird der lustigste.
Weiß ich gar nicht. Also bei mir ist er gar nicht lustig. Ich habe den unangenehmen Moment genommen, den auch Marius angesprochen hat, wo sie bei Flourish and Blood sind, wo es zu dieser Prügelei kommt.
Ja, das finde ich sehr lustig. Den habe ich nämlich tatsächlich auch den Moment.
Ah ja, okay. Ja, dann sind es ist aber auch der einzige derart unangenehm lustige Moment.
Na, ich habe noch tatsächlich noch was Zweites, was jetzt kein richtiger Moment ist, eher eine Momentaufnahme.
Ja.
Also er ist nicht richtig anwesend. Ich kann damit ja mal starten.
Ja.
Das habe ich nämlich auch noch aufgeschrieben, dass es sehr unangenehm ist, dass Lucius Malfoy 7 Nimbus 2001 kauft für die Quidditch-Mannschaft der Slytherins und sie trotzdem nicht gewinnen. Ich finde, das ist sehr unangenehm, weil er ja eigentlich davon ausgeht, dass es quasi ein unschlagbares Team ist. Ich meine, er kauft die extra.
Stimmt.
Einfach nur, um Harrys Besen zu toppen und natürlich, um seinen Sohn in die Mannschaft einzukaufen.
Ja.
Und trotzdem, obwohl sie einen ja ganz klaren Vorteil haben, weil der Besen ist einfach schneller und vor allem nicht nur als Harrys Besen, sondern ja weitaus schneller als alle anderen Besen in der Mannschaft,
ja,
weil
total.
Sich ja die anderen nicht so einen tollen Besen wie so ein Nimbus leisten können. Ja, und sie schaffen es trotzdem nicht zu gewinnen. Und das ist ja irgendwie so ein bisschen so, habe ich mir überlegt, als wenn du Formel 1 fährst. Und alle anderen haben einfach langsamere Autos. Also irgendwie einer fährt mit dem Ferrari und die anderen fahren mit dem Opel. Ja. Und trotzdem schafft man es nicht, dass man Erster wird. Das ist doch absurd, oder?
Ja, ja. Aber es geht da auch um Können. Und nur das Werkzeug kann ja toll sein, aber wenn du es nicht kannst, dann bringt es dir auch nichts.
So ist es. Deswegen, ich fand es ein sehr unangenehmer Moment.
Ja, das stimmt.
Ja, ich frage mich auch, wie er daraufhin reagiert hat, weil das ist ja extrem herausgeschmissenes Geld gewesen.
Ich glaube, das Geld ist ihm wahrscheinlich ein bisschen wurscht, würde ich behaupten. Ich könnte mir vorstellen, dass das aber leider vielleicht auch einfach an Draco hängen geblieben ist, dass er Draco dafür in den Mangel genommen hat. Und das ist dann nicht mehr unangenehm und auch nicht mehr lustig, sondern einfach Kacke.
Gemein, ja.
Ja.
Aber den anderen Moment finde ich auch viel besser. Also das war auch auf jeden Fall der erste.
Ja, und der ist auch ein bisschen ausführlicher.
Ich liebe ihn auch. Ich finde das so unangenehm. Das ist wirklich
bisschen schade, dass sie das in den Filmen weggelassen haben. Die Serie kann es ja jetzt retten, weil das Ganze spielt ja bei Flourish and Bloods. Und da treffen die Malfoys ja dann auf die Weasleys. Lucius, also die Situation startet so, dass Lucius die Hand so auf Dracos Schulter gelegt hat und die beide grinsen hämisch. Lucius grüßt Arthur mit so einem arroganten, spöttischen Ton. Natürlich, weil ich glaube nicht, dass Lucius überhaupt anders mit Arthur reden kann.
Nee.
Und Lucius ist ja, irgendwie scheint er sich ja dann zu amüsieren, während er Arthur auf diese Hausdurchsuchungen, die das Ministerium durchführt, anspricht. Und ich habe so das Gefühl, Lucius denkt in dem Moment, dass er so über der Sache steht, aber er weiß ja natürlich, dass ihm eigentlich das gefährlich werden kann und er gibt das aber natürlich nicht zu und ärgert Arthur lieber und da macht er sich natürlich lustig über die Weasleys und fragt Arthur, ob denn die Überstunden, die das Ministerium da macht, wegen der Hausdurchsuchungen auch bezahlt werden. Und dann hebt er so ein ramponiertes Buch von Ginny, die hat das so im Kessel, hebt er so hoch. Und dann sagt er diesen berühmten Satz, was nützt es, eine Schande für die Zaubererwelt zu sein, wenn man nicht einmal gut dafür bezahlt wird. Und da hat Arthur natürlich ganz andere Ansichten, was eine Schande für die Zaubererwelt ist. Und das interessiert Malfoy natürlich überhaupt nicht. Und was mich da auch so ein bisschen nervt, ist, die Grangers, das sind ja Muggel, die Eltern von Hermine sind ja dabei bei diesen Besuchen in der Winkelgasse. Und er spricht auch über die Grangers, die ja doch sehr verängstigt in der Situation sind. Und da verstehe ich nicht so ganz, warum er es nicht einfach gut sein lassen kann. Also wie geil kann man sich fühlen, dann da auch noch die Muggel mit reinzuziehen. Also das ist so nervig.
Oder wie groß kann dein Hass sein? Ne? Also
ja.
Er findet ja die Weasleys vor allem deswegen so schlimm, weil sie eben als Muggelfreunde gelten. Und das ist in seiner Welt ja irgendwie inakzeptabel.
Ja, das stimmt.
Das ist, das spricht für seinen schwachen Charakter einfach, dass er sich total hier auch noch über deutlich schwächere Personen auslassen total muss, ja, die überhaupt nicht wissen, was gerade vor sich geht.
Ja. Aber das ist Arthur dann ja auch zu viel in der Situation und es dauert auch gar nicht lange, da stürzt er sich dann ja auf Lucius und der prallt dann mit dem Rücken gegen ein Bücherregal und dutzende schwere Zaubererbücher donnern dann auf deren Köpfe und ich finde es lustig, weil Fred und George rufen im Hintergrund noch so, Pack ihn, Dad!
Ja, finde ich auch richtig gut. Aber ich habe mich erstmal gefragt, also allein diese Unterhaltung, die vorher, also bevor diese Prügelei überhaupt entsteht, diese Unterhaltung ist schon dermaßen Kindergartenniveau.
Total so unnötig, richtig so, ja.
Also du bist eine Schande für die Zaubererschaft. Ja, also das sehe ich ja ganz anders. Und sie geben sich mit Mummeln ab. Und also es ist so völlig lächerlich.
Ja.
Ich meine, ihr mögt euch nicht, das wissen alle. Geht euch aus dem Weg. So, weiß nicht, ob, also ja, jemand, den ich nicht mag, dem provoziere ich doch nicht beim Einkaufen oder so. Also es ist doch absurd.
Total. Und er hätte autoritär und cooler wirken können. Er hätte einfach nur da mit seinem Sohn gestanden, hätte gegrinst und wäre dann gegangen.
Ja, so abfällig sein. So sich auf dieses Niveau, sage ich mal, was er ja empfindet, nicht herablassen. Aber tut er ja. Und Arthur lässt sich eben auch dann wiederum auf dieses niedrige Niveau herab und provoziert zurück und prügelt. Also er fängt ja an. Es ist ja Arthur, der sich auf Lucius stürzt. Klar, um die Grangers da irgendwie auch zu rächen, sage ich mal, ist ja auch sehr ehrenhaft von ihm, aber ich finde es halt auf einer völlig falschen Art und Weise. Und ich finde es, ist ja auch völlig absurd, weil die sprechen hier von Würde der Zaubererschaft und so bla, aber dann prasseln da diese Zaubererbücher auf deren Köpfe. Also ich meine, das ist doch nicht mehr irgendwie würdevoll, das ist einfach nur noch saupeinlich.
Ja, genauso, weil da kommt ja dann auch noch der Verkäufer und sagt so, meine Herren, bitte, bitte, hören Sie bitte damit auf, lassen Sie es sein. Ich meine, schon da, der trennt die ja dann wahrscheinlich auch so und da denke ich mir so, nee, Hagrid trennt die beiden dann erst. Ja. Das ist ja noch schlimmer für Lucius, wenn wir jetzt mal das nur aus dem Blickwinkel von Lucius betrachten und ja, er möchte so toll und überragend wirken, aber von Hagrid dann, von Arthur Weasley weggezogen zu werden, ist jetzt wirklich nicht. Also es schickt sich jetzt nicht so als Lucius Malfoy. Da verliert er sein Gesicht.
Da dachte ich mir auch noch so, vielleicht ist es ja auch deswegen alleine schon so absolut unterste Schublade für Lucius, weil er sich so auf Muggelmanier prügelt.
Ja.
Also würden die wenigstens ein paar coole Zaubersprüche abfeuern. Nee. Ja? Nein, das ist so peinlichstes Duell der Welt.
Ja. Ja, total. Ende vom Lied, sie sind jetzt getrennt, Arthur blutet an der Lippe und Lucius hat so ein Lexikon ins Gesicht bekommen über Giftpilze und hat wahrscheinlich jetzt ein blaues Auge, könnte ich mir vorstellen. Also,
ja, vor allem, wie lange hält das? Ist das nicht auch oberpeinlich?
Ja, total.
Also ich bin schockiert. Also ich finde, diese Situation ist so absurd, weil Lucius ist für mich eigentlich so viel zu fein und zu erhaben, um sich zu prügeln.
Ja, eben.
Also zumindest will er ja auch, dass wir das denken. Er tut hier immer so, als wäre er so ganz oben drauf, aber das ist ja hier genau das Gegenteil.
Ja.
Also ich finde es wirklich absurd.
Ja, aber wenigstens stolziert er noch aus dem Laden.
Da habe ich mich auch gefragt, was gibt's zu stolzieren jetzt?
Es gibt gar nichts zu stolzieren. Und was ich dann auch noch so bitter finde, dann sagt er noch so zu Ginny, hier Mädchen, nimm dein Buch, das ist alles, was dein Vater dir irgendwie noch bieten kann oder so. Und da denke ich mir so, ja toll, jetzt hast du noch ein kleines Mädchen gedisst. Super toll.
Aber das Krasse ist an diesem Spruch, dass er sich ja einen Strick selber draus dreht, weil ja. Er gibt ihr das ranzige Buch, sagt hier, das ist das Einzige, was dein Vater dir zu bieten hat. Das stimmt ja aber nicht.
Nee.
Weil das, was die Weasleys der Ginny geben können, ist halt Liebe, Wertschätzung, ein schönes Zuhause, wo man sich gewertschätzt fühlt, ja. Wo man sich zu Hause fühlt. Und was gibt er Draco? Ja, einen tollen Besen, wie gesagt, der gar nichts bringt. Aber halt nur Distanz, Hass und Erniedrigung.
Total.
Es ist ja wieder voll umgedreht eigentlich, weil er seinem Kind ja nichts zu bieten hat, außer Materielles.
Ja, total. Es ist verkehrt alles. Lucius geht es ganz merkwürdig an.
Delulu, sage ich dazu.
Delulu und auch hier an der Stelle, Gewalt ist niemals eine Lösung.
Ja.
Arthur hat auch überreagiert, das darf man so nicht machen. Auch ein Zauberstab, also ein Zauberduell wäre jetzt auch ein bisschen drüber gewesen, muss ich ehrlich sagen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass Arthurs Zündschnur doch recht kurz war, weil das ja im Ministerium auch so gehen wird, wenn die sich da begegnen. Und Lucius geht da ja ein und aus und Basti arbeitet da ja auch da.
Ja, das stimmt.
Ja, aber das ist dann schwierig einfach.
Ja, kommen wir zu unserem nächsten Moment, und zwar dem familiären Moment. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir auch da den gleichen haben.
Ja, dann sag mal.
Welchen hast du?
Ich habe da, wo sie bei Bergen und Berg sind.
Okay. Den habe ich als überraschend.
Was hast du denn als familiären Moment?
Ich habe hier bei der Schlacht, dass sie ihren Sohn
suchen. Das habe ich bei überraschend. Schön.
Das ist gut. Aber wahrscheinlich aus anderen Gründen.
Hundertprozentig?
Ja, es war ja klar, dass wir bei Lucius auf jeden Fall Überschneidungen haben.
Ja, klar. Es sind ja, kannst ja an einer Hand abzählen, die Situationen, die wichtig sind, ne?
Ich kann ja den Moment jetzt erstmal aus meiner Sicht beschreiben und dann kannst du ja nochmal erklären, warum er für dich überraschend war und dann machen wir es gleich andersrum.
Ja, genau. Das ist doch gut.
Also, das Ding bei Lucius ist ja, er kann lieben. Also, das ist ja etwas, was nicht viele Todesser können, aber Lucius liebt seine Familie, keine Frage. Aber nichtsdestotrotz ist er ja ein schlechter Vater. Darüber müssen wir ja eigentlich nicht diskutieren, weil auf einer emotionalen Ebene missbraucht er ja zumindest seinen Sohn. Also, bei Narzissa ist es ein bisschen schwer zu sagen, das wissen wir nicht so genau. Aber tendenziell würde ich sie auch so einschätzen, dass sie sich ihrem Mann sehr unterordnet und ihn in erster Linie irgendwie unterstützt, egal wie es ihr dabei geht. Und den einzigen, eben den sie über ihren Mann stellt, ist ihr Sohn. Und Lucius ist hingegen ja jemand, der Draco manipuliert, indem er ihm so ein bisschen mit Distanz und Kälte bestraft und ihn unter Druck setzt und ihm seine Anerkennung und Aufmerksamkeit nur verspricht, wenn Draco etwas leistet. Also seine Liebe, so gesehen, ist immer so ein bisschen abhängig von Dracos Leistung und seinem Verhalten.
Mhm.
Und so von gezeigter Liebe zu sprechen, ist ja schon völlig absurd, weil das zeigt Lucius ja, wenn überhaupt, eben nur über Materielles, also nicht.
Mhm. Genau.
So wie gesagt, die Weasleys das eben machen. Aber ich finde, man kann ja irgendwie nicht leugnen, dass Lucius seine Familie wichtig ist, denn das sieht man eben bei der Schlacht. Da fleht er Voldemort zunächst an, nach seinem Sohn suchen zu dürfen. Voldemort vermietet ihm das aber natürlich und nichtsdestotrotz sehen wir Lucius später gemeinsam mit Narzissa, wie sie über das Schlachtfeld rennen und nach ihrem Sohn schreien. Also sie riskieren es, ohne Zauberstäbe wohlbemerkt, weil beide sind zauberstablos, weiter nach Draco zu suchen, obwohl ihnen das untersagt ist. Und sie könnten ja auch, wenn auch unabsichtlich, im Gefecht getroffen werden.
Mhm.
Und das nehmen sie in Kauf, um eben ihren Sohn zu suchen, weil ihnen das so wichtig ist. Und das, glaube ich, nicht ist nur Narzissas Wunsch, sondern ich glaube auch Lucius ist es hier in diesem Moment am wichtigsten, Draco zu finden und ihn auch in Sicherheit zu wissen.
Ja, das denke ich auch.
Und eigentlich müsste man ja meinen, dass das Mindeste ist. Also ich könnte es mir vorstellen, dass wenn man in so einer Situation ist und das Kind, man weiß nicht, wo es ist ja womöglich mit falschen Leuten unterwegs, auf der falschen Seite, das ist einem inzwischen vielleicht bewusst geworden, da herrscht ein enorm hohes Risiko, dass das Kind sterben könnte. Ich glaube, da kann man als Eltern eigentlich gar nicht an viel anderes denken, als an sein Kind in Sicherheit zu bringen.
Die Weasleys machen es ja nicht anders. Die volljährig sind, da können sie ja nichts sagen. Aber bei Ginny versuchen sie ja auch, den Umständen entsprechend die beste Lösung für Ginny zu finden. Also, und Molly wissen, wie sie Ginny verteidigt. Also, das auf jeden Fall. Aber mein größtes Problem daran ist, und deshalb habe ich es auch als überraschend eingeordnet, ist, dass es ja eigentlich dafür, was du schon gesagt hast, dass Familie für Lucius ja doch einen hohen Stellenwert hat, ist doch ein bisschen überraschend. Das ist ja der letzte, allerletzte Moment, in dem Lucius seinem Sohn Liebe zeigen kann. Das hätte er ja schon viel früher machen können. Er hätte es nach der Mysteriumsschlacht machen können, als er festgestellt hat, okay, jetzt wird's hier ganz schön schlimm. Er hätte es machen können, nachdem Draco, oder er hätte vielleicht verhindern können, dass Draco ein Todesser wird. Das wäre vielleicht möglich gewesen. Lucius hat Macht und er hat Einfluss gehabt und er hätte das nutzen können, bevor er degradiert worden ist, um seinen Sohn aus der Schusslinie zu halten. Genau das Gegenteil hat er aber getan und ich finde es doch sehr überraschend. Also überraschend ist vielleicht gar nicht so das richtige Wort, aber für mich passte das die Situation am besten dann zu der Rubrik, weil es so viele Momente vorher gab, wo er seinen Sohn einfach hätte retten können und jetzt fällt ihm ein, jetzt muss ich Voldemort hier anflehen, ich habe keinen Zauberstab, meine Frau hat keinen Zauberstab und wir riskieren hier auch unser Leben und vielleicht sehe ich ihn auch gar nicht mehr wieder. Also finde ein bisschen schwierig. Das ist alles meiner Meinung nach viel zu spät und da dann jetzt ihn dafür zu loben, dass er da so familiär denkt und dass ihm sein Sohn wichtig ist und dass er ihn liebt und seine Frau liebt und sie Happy Family machen, so wie im Film, ne, wo sie dann zu dritt weggehen. Ich finde, das reicht nicht. Ich finde, er hat es vorher schon so doll verkackt, dass man es ihm auch übel nehmen könnte, sein Leben lang.
Ja, das stimmt. Ja, und das ist auch so ein bisschen das, was ich meinte. Also eigentlich müsste es selbstverständlich sein oder das Mindeste, was man für seine Familie bereit ist zu tun. Für Lucius allerdings ist das schon so viel Gefühl, dass man es ja kaum glauben kann. Und das ist so absurd, dass man das immer so heraushebt als, guck, die Malfoys sind doch gut, weil ich mir so denke, naja, jede normale Familie würde das sowieso tun oder würde keiner drüber reden.
Ja, genau. Und das ist so der Punkt. Also man romantisiert die Malfoys im Allgemeinen, wenn es um Harry Potter geht, immer so doll. Aber eigentlich, wenn man genauer hinschaut, gibt es da nichts zu romantisieren. Also es ist ja im Prinzip, wächst Draco total kalt und diszipliniert auf und die einzige Liebe, die er kriegt und die auch gezeigt wird, wird seine Mutter sein, die dann aber vielleicht auch einfach übertreibt und Draco überhaupt gar kein richtig gutes Gefühl dafür bekommt, was ist hier wirklich Liebe, was ist Überfürsorge, warum hasst mein Vater mich, obwohl das er eigentlich nicht tut. Ich finde, für mich ist das einfach der Moment, an dem es einfach eigentlich schon zu spät ist und Draco, weiß ich nicht. Es tut mir sehr leid für ihn, aber ich finde, also für mich wäre es zu spät, wenn ich das Kind wäre, würde ich sagen, weißt du, du hast dich die ganze Zeit nicht für mich interessiert. Du hast mich da, für dich war es okay, dass ich zum Mörder werde, also weil der Plan ja war, dass er Dumbledore tötet. Das war ja auch nicht Lucius, der versucht hat, seinen Sohn abzusichern, so wie Narcissa es gemacht hat.
Ja gut, man darf aber nicht vergessen, er hatte natürlich keine Möglichkeit dazu, er saß in Azkaban. Im Zweifel hat er nicht mehr mitbekommen, dass sein Sohn Todesser geworden ist.
Ja, okay. Es wird schon in die Wege geleitet worden sein. Und ich könnte mir vorstellen, dass Lucius der erste Impuls auch war, dass er stolz darauf wäre, wenn Voldemort Draco offiziell aufnehmen würde. Aber da war er noch an der Macht quasi. Da war Lucius Malfoy noch der sein wollte.
Ja.
Also danach. Also ich weiß nicht. Ich finde, er hat es verkackt einfach. Und für mich wäre es zu dem Zeitpunkt einfach zu spät, um zu sagen, wow, die lieben sich so toll. Ja, ich weiß nicht. Also können ja jetzt anfangen, Stein für Stein ihre Beziehung aufzubauen, aber da ist viel kaputt und alles recht toxisch.
Ja, auf jeden Fall. Deswegen bin ich gespannt, wo sich deine familiäre Liebe zeigt.
Meine familiäre Liebe, ich habe keine familiäre Liebe genommen, ich habe nur einen familiären Moment genommen, von dem ich glaube, dass so das Familienleben der Malfoys und gerade zwischen Lucius und Draco funktioniert, weil da habe ich dir ja die Situation rausgesucht, in der Lucius mit Draco gemeinsam bei Bergen und Burks ist. Ich glaube, das ist auch der zweite Teil.
Genau, da lernen wir Lucius kennen.
Genau.
Den Moment meinte Marius am Anfang.
Ja, genau. Also ich glaube, dass Draco und Lucius sich oft in dem Laden herumgetrieben haben. Also ich habe so das Gefühl, dass für Draco das auch nichts Besonderes ist und ich könnte mir vorstellen, dass die dahin, also wenn sie gemeinsame Ausflüge gemacht haben, dass sie das dahin gemacht haben. Und Lucius weist Draco aber auch sofort beim Betreten des Ladens darauf hin, dass er in dem Laden nichts anfassen soll. Und Draco wirkt darauf sehr bockig und sagt, ja, du wolltest mir doch eigentlich was schenken. Also ich glaube, dass Draco ist ja da 12 ungefähr. Da ist das halt noch so ein Ding, ne? Also ich glaube, da kannst du Kinder auch noch ganz gut kaufen, ohne dass sie so direkt merken, dass ihnen eigentlich was Elementares im Leben fehlt.
Mhm.
Und Lucius entgegnet dann ja auch sofort, ja, ich wollte dir doch diesen Rennbesen besorgen. Da wird Draco dann auch so ein bisschen zickig, weil er dann wieder anfängt, darüber zu sprechen, dass Harry ja so toll ist und Draco dieser Besen ja überhaupt nichts bringt, weil er selbst ja gar nicht in der Hausmannschaft ist. Und ich glaube, da schmiedet Lucius dann mal kurz den Plan, ich muss hier noch mehr Besen besorgen, damit ich meinen Sohn einkaufen kann.
Mm.
Und Lucius ist total genervt von dieser Unterhaltung, weil er dann zugibt, dass sie dieses Gespräch schon öfter geführt haben. Also über den berühmten Harry Potter und wie toll der auf dem Besen ist. Lucius ist halt super streng Draco gegenüber. Also er hat überhaupt gar kein Gespür dafür, dass Draco gerade einfach so einen Moment hat, wahrscheinlich auch so einen Aufmerksamkeitsmoment. Er möchte was von seinem Vater, aber Lucius ist eigentlich nur damit beschäftigt, Sachen zu verkaufen, weil ja diese Hausdurchsuchungen anstehen und Lucius sicher gehen will, dass so ein paar Artefakte anscheinend verschwinden. Und möchte die wohl nicht einfach irgendwo verscherbeln, sondern verkauft sie lieber. Was Lucius aber Draco dennoch mit auf den Weg gibt, er sagt, dass Draco sich nicht unklug verhalten soll und nicht negativ über Harry sich äußern soll, damit Draco keine Probleme bekommt, weil alle ja Harry für den Held halten. Ja, auf jeden Fall ist das ja so ein politisches Ding, also so ein politischer Rat, den er seinem 12-jährigen Sohn mitgibt. Und da denke ich mir so, also entweder ihr besprecht das zu Hause nochmal in Ruhe, weil Draco ist einfach ein Kind. Das haben wir ja schon ganz oft gesagt, dass Draco da einfach nicht als Kind behandelt wird. Und das ist ein bisschen schwierig. Und dann kommt es ja zu einem kleinen Gespräch mit Mr. Borgin und da geht es ja um diese Hand des Ruhmes, die der Draco sich da genauer anguckt. Und die hat ja was damit zu tun, dass das der beste Freund der Diebe und Plünderer ist. Und so ist so die Beschreibung davon. Und Lucius sagt daraufhin, und das finde ich auch ein bisschen schwierig so, dass er hofft, dass sein Sohn, also dass aus seinem Sohn mehr wird als ein Dieb und ein Plünderer. Das sagt er halt so in der Öffentlichkeit. Lucius sagt nämlich auch, dass wenn die Schulnoten von Draco nicht besser werden, er durchaus als Dieb oder Plünderer enden könnte. Und das finde ich einfach total unangebracht in dieser Situation. Er ist da einfach super streng und unnötig distanziert seinem Sohn gegenüber und reduziert ihn quasi nur auf Leistung. Und das finde ich so ein bisschen unpassend. Und ich könnte mir vorstellen, dass es Draco durchaus verletzt, so einen Kommentar auch noch in der Öffentlichkeit von seinem Vater gedrückt zu bekommen.
Auf jeden Fall. Das merkt man allein daran, dass Draco ja bei jeder sich bietenden Gelegenheit etwas tun will, um seinen Vater stolz zu machen.
Mhm. Ja, ja.
Und das ist eben diese Abhängigkeit von dieser Liebe und Zuneigung, die er so nur dann erfährt, wenn er gute Leistung hat. Oder das reicht ja nicht, gute Leistung zu haben. Er muss der Beste sein. Wir dürfen nicht vergessen, Draco ist der Zweitbeste in seinem Jahrgang, nach Hermine. Und trotzdem muss er sich so einen Spruch anhören.
Genau.
Das ist so absurd.
Ja gut, in dem Fall ist es natürlich jetzt nochmal ganz besonders beschämend, weil Hermine in den Worten eines Malfoys ein Schlammblut ist. Also sie kommt aus keiner Zaubererfamilie und ist dennoch besser als Draco. Aber es ist ja schon, da ist ja schon der Wurm drin, weil Lucius überhaupt nicht checkt, dass Hermine einfach ein Ausnahmetalent ist und dass das ja wahrscheinlich sowieso nicht ständig passiert und das ist dann einfach, damit kann man sich dann noch abfinden. Der Zweitbeste zu sein, ist doch mega, aber das zählt für ihn ja auch einfach überhaupt nicht.
Nee.
Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es einfach so ist, wie Lucius eben auch aufgewachsen ist, was für Ansprüche an ihn selber gestellt worden ist und da gibt es einfach 1:1 so weiter. Weil ich glaube, der kennt es selber auch nicht anders. Ich könnte mir vorstellen, dass selbst wenn er abends am Kamin sitzt und ihm wird nicht einfallen, dass er da einen Moment hat, wo er hätte reflektieren müssen und sagen müssen, hey Draco, tut mir leid, ich habe total überreagiert. Das wird niemals passieren, weil er überhaupt nicht checkt, dass er da auf einem ganz falschen Dampfer ist.
Und jetzt müssen wir mal überlegen, das ist eine Situation, sage ich mal, in der Öffentlichkeit. Ja. Ich glaube nicht, dass es Lucius so wichtig ist, was irgendwelche Ladenbesitzer von ihm halten. Ja. Aber ich glaube, zu Hause sagt er noch viel schlimmere Dinge,
Bestimmt.
wenn keiner zuhört, so.
Genau. Und was ich auch glaube, was auch ein Riesenproblem ist, die Kommunikation zwischen den beiden ist ja wahrscheinlich super einseitig, weil Lucius gibt nur Anweisungen und Befehle und macht Draco im Zweifel runter, wo er nur kann. Und dann auf der anderen Seite ist Draco der, der diese Befehle und Anweisungen empfängt und versucht umzusetzen, schafft es aber nicht. Und dann kommen wieder, also es ist so ein Teufelskreis, dann kommen wieder Anweisungen, Befehle, ne,
Genau.
und im Zweifel Beschimpfungen, weil er irgendwas nicht richtig gemacht hat. Und ich glaube, dass er Draco einfach krass konditioniert hat mit diesem Verhalten. Und weil Draco ja so erstmal die Ansichten seines Vaters auch gar nicht in Frage stellt. Also wir bekommen das ja auf jeden Fall nicht so
Nicht.
mit. Also für ihn ist ja wahrscheinlich sein Vater auch das größte Vorbild und er benutzt seinen Vater oft ja auch als Druckmittel. Und
Genau.
es ist so ungesund, diese Beziehung zwischen den beiden, dass es schon fast wehtut. Und es ist auch so schlimm, dass Draco glaubt, dass Lucius quasi das beste Vorbild, das ideale Vorbild für ihn sein könnte. Es ist dramatisch.
Ja, weil er es so vorgelebt bekommt, und zwar nicht nur von Lucius, der ihm ja quasi stets den Eindruck vermittelt, es sei so, sondern ja auch von Narzissa, die eben, wie
Ja,
gesagt,
total.
ihren Ehemann wahrscheinlich auch so in den Himmel lobt. Da wird halt so zu Hause so ein Familienbild aufrechterhalten, was halt
Ja.
die Lulu ist, Leute. Es ist die Lulu. Und ich habe diesen Moment nämlich als überraschend gewählt, weil ich total überrascht davon bin, dass ganz viele Leute diesen Moment nutzen, um zu erklären, dass man sieht, Lucius liebt seinen Sohn.
Okay.
Weil ich mir so denke, es ist komplett das Gegenteil eigentlich. Aber das sehen offenbar Leute unterschiedlich. Ich weiß nicht, wie ihr dazu steht, Leute. Schreibt es mal in die Kommentare, wenn ihr denkt, dass das eine Situation ist, wo man Liebe für Draco sieht. Weil ich es eben auch ganz genau wie du sehe, Amber. Die Leute im Internet beziehen sich aber darauf, dass Lucius Draco beschützt vor den dunklen Artefakten
Was?
und nur deswegen auch so ruppig ist und ihn quasi
Nein.
davor bewahren will, weil Lucius sagt doch irgendwie, als Draco da dieses Glasauge anfassen will, so rühr nichts an,
Ja,
so
genau.
als Befehl auch wieder, um ihn einfach zu schützen, weil ne, hier, da ist ja auch dieses verfluchte
Diadem,
Halskette da, die
ja.
Draco
Ach,
später kauft und
genau.
so, wenn man die anfasst, dann ist man
Ja, genau.
verflucht und so. Also es ist natürlich schon sinnvoll, da nichts anzufassen, aber ich denke mir halt auch, naja, wenn du deinen Sohn hier in dieser Hinsicht beschützen willst, kann man das natürlich auf eine andere Art und Weise erstmal formulieren und vielleicht ein bisschen netter sagen. Und, excuse me, wenn du nicht willst, dass dein Sohn mit diesen Artefakten in Berührung kommt, ja, dann nimm ihn nicht mit in
Ja,
diesen
genau.
Laden. Dann lebe es doch nicht vor, dass du mit gefährlichen Artefakten hantierst und hier auch noch so einen Ladenbesitzer ja quasi mehr oder weniger nötigst, dir das für teuer Geld abzukaufen, mit der Möglichkeit wahrscheinlich, es wieder günstiger zurückzukaufen. Bring dein Kind einfach erst gar nicht in diese Umgebung, weil offenbar sind diese Dinge, die in diesem Laden sind, nicht für sein Alter gedacht.
Ja, aber das ist doch kein Akt von Zuneigung und Liebe
Natürlich
und
nicht.
Fürsorge, sondern das ist, also für mich wirkt es eher so, als wäre Draco in diesem Moment eine Last für Lucius.
Genau.
Und nicht, ich möchte dich beschützen und du bist mein wertvollster Schatz. Nee, dann hätte sie
Das
ihn
ist
nicht
so, also
mitgenommen.
die sagen das so. Die sagen es so, ja, okay, er musste halt mitgehen, weil Lucius musste halt diese wichtigen Geschäfte machen.
Naja,
Ne?
okay.
Das war jetzt ja nicht
Ist ja
aufzuschieben.
erstmal
Und
okay.
er hatte ja versprochen, den Besen zu kaufen, deswegen musste er das jetzt irgendwie
Ja, okay.
verbinden. Aber dass er quasi sagt, hier, ne, rühr nichts an und ne, das soll heißen, er zeigt ja total viel Beschützerinstinkt und
Ach
Liebe für
Quatsch,
seinen
das
Sohn.
ist dieses Romantisieren dieser Beziehung, das
Genau.
macht gar keinen Sinn. Das ist so weit
Und ich
weg.
denke mir dann halt so, sorry, de Lulu, weil was hast du erwartet, wenn du ein Kind in diesen Laden bringst, als die
Ja.
Neugierde des Kindes zu wecken, weil diese Sachen sind natürlich auch irgendwie spannend. Und gerade wenn man als
Ja.
Zwölfjähriger weiß, da geht irgendwie was Gefährliches von aus. Und dein Vater sammelt sowas. Ich meine, das ist doch klar, dass er das als Vorbild nimmt. Also, das ist nichts Beschützendes, was Lucius da macht. Das
Nein,
ist
gar
was
nicht.
Herrisches. Und
Ja.
im Zweifel will er einfach auch nur nicht, dass Draco was kaputt macht. Es
Ja.
geht ihm wahrscheinlich nicht darum, dass er sich verletzt oder so,
Nein.
sondern er will ihn gar nicht vor diesen Gegenständen schützen, Sonst hätte er ihn auch einfach nicht mitgenommen zu diesem Geschäftstermin. Also, das ist doch ganz klar.
Wenn wir jetzt den Aspekt nochmal mit reinnehmen, dass Draco Dinge tut, um Aufmerksamkeit von seinem Vater zu bekommen,
Ja.
dann macht Draco das auch nicht eventuell nur, weil er neugierig ist oder weil er sich mal ausprobieren soll, sondern weil er seinen Vater testen will. Und da ist ja
Genau,
schon
er will
was
eine
falsch.
Reaktion.
Ja. Und das Einzige, was er bekommt, ist Beleidigungen von seinem Vater. Das ist doch traurig. Das ist doch keine tolle, liebevolle,
Nein.
fürsorgliche Situation. Da wollen die Leute schon wieder sehen, was da nicht zu sehen ist. Tut mir leid, da muss ich jetzt mal die rosarote Brille abreißen.
Ja, diese Interaktion in dieser Szene ist einfach von vorne bis hinten katastrophal.
Ja.
Aber genau so kennen wir Lucius, weil er lässt ja Draco immer an allem teilhaben, ob es jetzt
Ja.
für seine Ohren bestimmt ist oder nicht.
Genau.
Und für mich ist eben deswegen diese Situation so überraschend, weil ich denke, wie können Menschen ernsthaft in dieser Situation irgendeine Art von Zuneigung oder Liebe für Draco herauslesen?
Ja, oder allgemein was Positives.
Also auf gar keinen Fall würde ich sagen, dass Lucius sich hier in dieser Szene um Draco sorgt.
Genau,
Zu
richtig.
100%
Ja,
nicht.
nee, auf keinen Fall. Es ist für ihn einfach nur anstrengend und genervt. Also, und dann ist er ja nicht mal so der Typ dafür, da irgendwie, ist ja auch noch ein 12-Jähriger, einen pädagogischen Weg zu finden, wo man sich sagt, so, ja, warte, wenn du dich jetzt hier ruhig verhältst, ne, man kann ja mit Menschen reden, ne, 12 Jahre kann man verstehen, oder wie auch immer. Oder was er ja auch machen könnte, ist ja schon 12. Er hätte ihn ja auch im Besenshop schon mal absetzen können und sagen können, ich verkaufe hier gerade was, ich bin gleich wieder da, schau dich schon mal um oder so.
Ja.
Also es gäbe Möglichkeiten. Oder er wäre es einfach, hätte diesen Verkauf einfach alleine gemacht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er nie in die Winkelgasse und Nocturngasse kommt. Also ich glaube nicht, dass das der einzige freie Slot im ganzen Jahr war. Er hätte sich auch einfach nur Zeit für seinen Sohn nehmen können und sagen können, so heute machen wir das mit dem
Genau.
Rennwesen, kriegst noch einen neuen Umhang oder was weiß ich, was so reiche Menschen in der Zaubererwelt noch so in der Winkelgasse machen. Hätte sich nur Zeit für seinen Sohn genommen, vielleicht hätten sie Sissi noch mitgenommen. Wäre doch auch mal schön gewesen, aber nein, er hat das mit dem Geschäftlichen verbunden, weil das den Vorrang hatte. Deshalb sind sie ja auch erst zu Borgen und Burks und nicht erst
Ja.
Rennbesen kaufen. Also, hier ist nichts Schönes an der Situation. Leute, Leute, Alarm, Alarm.
Ich hoffe, ihr stimmt uns alle zu. Wenn ihr uns
Ja.
zustimmt, dann schreibt in die Kommentare, ich stimme Amber und Antonia zu.
Ihr könntet auch nur Zustimmung schreiben, das geht schneller. Weil wir sind ja der gleichen Meinung. Next one.
Herzlos, oder?
Herzlos. Heartless.
Auch hier habe ich den Eindruck, wir haben bestimmt das Gleiche, oder?
Ich weiß nicht, so viele herzlose Situationen gibt es ja dann doch nicht. Welche hast du?
Ich habe die
Oh
Seidenschnabel-Situation.
nee, wir haben nicht die gleiche. Ich habe Dobby.
Prima.
Und Creatures.
Interessanterweise habe ich, glaube ich, Dobby weggelassen in meinen
Nee, ich
Momenten.
wollte noch mal, ich wollte tatsächlich über Seidenschnabel habe ich ja gar nicht nachgedacht, finde ich auch gut. Aber ich wollte unbedingt noch mal über Dobby reden, weil sonst wäre der hinten runtergefallen und das wäre ja auch schade.
Ja, so ist er. Ja, ist doch gut. Dann habe ich Seidenschnabel, du hast Dobby. Perfekt. Soll ich starten?
Ja, sehr gerne.
Ja, wir wissen ja, dass Draco Seidenschnabel im Unterricht provoziert, obwohl er gewarnt wurde, respektvoll mit ihm umzugehen, und deswegen wird er von Seidenschnabel verletzt. Die Verletzung ist ja eigentlich gar nicht so dramatisch und kann eigentlich auch schnell geheilt werden, und dennoch macht sich Lucius ja irgendwie einen Spaß daraus, Seidenschnabel zum Tode zu verurteilen. Einfach aus Lust und Laune, weil er Hagrid nicht mag und ihn loswerden will. Also das ist
Ja.
eigentlich der einzige Grund, weil es ist, glaube ich, auch nicht der einzige Unfall, der jemals in Hogwarts im Unterricht passiert ist, wenn man sich mal die ganzen Fächer anguckt.
Nein.
Und kein Elternteil der Welt hat jemals versucht, einen Lehrer oder gar ein Lebewesen zu verurteilen und irgendwie loszuwerden, außer Lucius Malfoy. Und um das Ganze durchzusetzen, bedroht Lucius mehrere Zauberer und Hexen, die im Ausschuss für die Beseitigung gefährlicher Geschöpfe sitzen, damit sie für die Todesstrafe stimmen. Also es ist nicht mal so, als läge es auf der Hand und man würde sagen, okay, das war jetzt wirklich zu viel, Hagrid, und diese Tiere dürfen auf gar keinen Fall in Hogwarts unterrichtet werden und dieses Tier hat etwas ganz Schlimmes gemacht, das muss jetzt auf jeden Fall sterben. Nee, so ist es nicht. Lucius hat einfach Zauberer erpresst und bedroht. Und nur deswegen kommt Hagrid mit Seidenschnabel ja überhaupt vor Gericht. Und Hagrid versucht ja auch, Seidenschnabel noch zu verteidigen. Aber das alles hat wegen Lucius' Manipulation natürlich gar keinen Sinn. Denn auch wenn natürlich eigentlich alles, wie gesagt, dafür spricht, dass die Schuld ganz klar eher bei Draco lag, so würde Lucius das ja niemals akzeptieren. Schon gar nicht, weil er jetzt ja irgendwie das Ganze mit einem Verhör ins Rollen gebracht hat. Und deswegen ist hier klar, Hagrid hatte von Anfang an keine Chance. Weil Lucius würde sich auch die Blöße nicht geben, das alles irgendwie in die Wege zu leiten, nur um sich dann einzugestehen oder einstehen zu müssen, dass das keine Hand und Fuß hat und er irgendwie sich eine Niederlage eingestehen muss.
Total. Ach, das stand für ihn ja eh nicht zur Debatte. Also, der hat niemals darüber nachgedacht.
Ich meine, dass Lucius jetzt auch nicht so der tierfreundlichste Mann der Welt ist, das war ja irgendwie klar. Aber was hat er denn davon, dass Seidenschnabel stirbt? Also er macht das ja wirklich nur, um Hagrid eins reinzuwürgen. Und einfach um Recht zu behalten.
Ja.
Und das alles irgendwie aus diesem Hass gegenüber Halbmenschen. Und nur weil er Hagrid hasst, weil er ein Halbriese ist, möchte er Seidenschnabel töten. Also ich finde das so ekelhaft.
Ja, vielleicht ist es auch einfach so, dass er das toll findet, seine Macht auszuspielen. Also es ist ja ein total, es geht ihm da ja nur um sich selbst. Ich könnte mir vorstellen, ja. Es geht ihm nicht mal um Draco, sondern nur um sich selbst, weil er sagt, guck mal, was ich alles kann, wie viel Einfluss ich habe, wie viele Leute vor mir kuschen, wen ich alles bestechen und bedrohen kann und alle machen, was ich will.
Ja.
Im Zweifel hat Fudge das auch mit involviert. Er war ja kein Problem, Fudge davon anscheinend auch zu überzeugen. Und das ist der Zaubereiminister, ja. Also es ist jetzt das höchste Tier da quasi in dem Stall.
Ja, und vor allem auch, also Lucius Manipulationen und seine Erpressungen und Bedrohungen da im Ministerium, die sind ja kein Geheimnis.
Nee,
oder auch Bestechungen.
Ja,
also
total.
Das ist ja irgendwie allgemein bekannt alles.
Und das ist halt, also ich finde es sehr schwierig, da dann zu sagen, ja, da gibt es eigentlich keine Ausrede für, warum man das hätte so machen,
das
warum man da hätte handeln müssen.
Einfach nur herzlos.
Ja, genau, ja. Ja, und der eigentlich auch wieder so ein Kindergartengedöns, ne? Also, wenn man es genau betrachtet.
Ja, der hat Langeweile, oder? Ich meine, hast
ja,
du nichts Besseres
nee,
zu tun?
Nee, hat er nicht.
Erwachsener Mann.
Ja, also ganz merkwürdig. Aber dass er ein Problem mit Tieren und Tierwesen hat, das wissen wir ja, weil wir wissen ja, wie er mit Dobby umgeht. Und da habe ich mich für die herzlose Situation entschieden, in der dann am Ende Dobby befreit wird. Aber das, was davor passiert, ist ja auch sehr herzlos. Nachdem das abgeschlossen ist und Ginny aus der Kammer gerettet worden ist, kommt Lucius ja in Dumbledores Büro gestürmt. Und Dobby läuft ihm da so hinterher. Er humpelt sogar und versteckt sich ganz verängstigt, weil unter seinem Umhang, also von Lucius, weil er keine andere Wahl hat. Genau, und dann ist Lucius auch sauer über dieses ganze Gespräch. Und dann kickt Lucius Dobby die Treppe runter. Und das ist voll schlimm, weil Dobby auch so ganz laut schreit, so sehr, dass Harry so ganz so in einer Schockstarre ist. Also es muss, ich meine, dass Harry da empathisch ist, wissen wir, aber es ist, glaube ich, schon wirklich sehr schlimm. Wir wissen, dass Dobby dann mit der List von Harry befreit wird und das ist auch richtig so. Lucius ist aber so in seiner Welt, er kriegt das ja auch gar nicht so richtig mit, er weiß nicht sofort, was passiert ist und starrt Dobby nur entsetzt an und wird dann auch wütend und stürzt sich auf Harry. Also wieder eher körperlich. Im Film macht er das mit Avada Kedavra, aber im Buch nicht.
Ja.
Da stürzt er sich nur, also er wollte sich quasi mit einem 12-Jährigen prügeln. Dobby kann das natürlich verhindern und schleudert Lucius so mit Magie von Harry weg und beschützt Harry natürlich. Lucius ist daraufhin natürlich auch super wütend und verlässt auch die Situation. Also für ihn ist dann vorbei. Das ist auch das Klügste, was er da hätte machen sollen. Sein Gesicht hat er ja in zweierlei Momenten verloren. Erstmal, als er nämlich festgestellt hat, obwohl er dachte, er wäre Dumbledore überlegen, indem er ihn hat erstmal feuern lassen. Aber da war die Konsequenz, ja, eigentlich, Lucius, hast du gar nichts zu kamellen, weil Dumbledore ist ohne dein Wissen auch wieder eingesetzt worden. Du bist jetzt so wütend darüber, ändert aber nichts an der Situation. Du bist gescheitert mit deinem Plan. Er ist auch dahingehend gescheitert, als dass er die Situation überhaupt nicht verstanden hat. Harry hat Dobby befreien können mit dieser kleinen List, mit der Socke im Buch. Und Lucius hat das komplett übersehen. Der ist da ganz DeLulu gewesen in dieser Situation, hat es überhaupt nicht verstanden.
Von seinem Hass.
Von sich selbst.
Ja,
ja, aber auch von sich selbst.
Total.
Ich glaube, er denkt, er ist unantastbar und er bekommt das überhaupt nicht mit, dass er da gescheitert ist und sich, vor allem sich die Blöße zu geben, auch noch da wütend zu Dumbledore hinzugehen. Und wir wissen ja, also Dumbledore ist ja jetzt auch nicht jeder. Wir sind auch nicht sein allergrößter Fan. Und Dumbledore hat auch Fehler gemacht. Aber in dem Moment macht sich Lucius meiner Meinung nach einfach auch ein bisschen lächerlich.
Mal wieder.
Und es endet damit, dass er einen 12-Jährigen angreifen will. Es tut mir leid. Ich würde gerne ein paar positive Dinge zu Lucius sagen, aber mir fällt nichts ein, wenn man das sieht. Und ich finde es ja noch so viel schlimmer, dass Lucius offenbar absolut kein, also nicht bemerkt, dass man Lebewesen wie Dobby oder auch Seidenschnabel, aber in dem Fall ist er ja körperlich gegenüber Dobby, dass man mit Lebewesen nicht so umgehen kann. Für Lucius ist Dobby kein Wesen, das Rechte hat. Es ist einfach super unsympathisch, wenn Menschen und Lucius in dem Fall jetzt einfach nicht anerkennen, dass Lebewesen auch Gefühle haben. Und ich will gar nicht wissen, wie das zu Hause war. Jetzt wissen wir, dass er Dobby mal durch den Flur tritt und so, aber wir wissen ja, dass auch Dobby sich selbst bestrafen muss. Das ist ja wahrscheinlich was, was ihm aufgetragen worden ist. Ihm wurde befohlen, bestraf dich selber. Find das Schlimmste, was wir hier im Haushalt machen können. Der grillt sich die Hände und alles Mögliche. Ja. Da denke ich mir so, weißt du, schon allein, weil wir das über Lucius wissen, fällt es mir wirklich schwer, ihm was Positives abzugewinnen und zu sagen, ja, eigentlich ist das vielleicht doch ein toller, netter Typ.
Wir haben es eigentlich jetzt mit unseren beiden Situationen nochmal bewiesen, wie absolut herzlos er einfach ist, finde ich. Weil er, egal ob er jetzt mit Lebewesen oder mit Tierwesen oder mit Halbmenschen zu tun hat, alles, was in seiner Welt nicht reinpasst, behandelt er mit purem Hass, mit Abscheu und auch wirklich einfach herzlos. Das ist einfach so.
Ja, und auch in beiden Situationen, die wir jetzt beschrieben haben, dachte Lucius am Anfang, dass er die komplette Kontrolle über alles hat. Und am Ende verkackt er es einfach, weil er einfach Delulu ist. Ich sag das jetzt gerade viel häufiger, als ich geplant hatte. Als Antonia gesagt hat, Delulu benutze ich ganz häufig, dachte ich mir so, ja, bestimmt nicht. Ja, doch, macht Sinn. Der kriegt es überhaupt nicht mit. In beiden, also diese Situationen, die er da geschaffen hat, werden ihm beide entrissen und er scheitert kläglich und er ist der, der am Ende das Gesicht verliert und alle anderen nicht. Ja. Ist irgendwie richtig kacke für ihn. Irgendwie hat er es nicht drauf. Tut mir leid, ist kein guter Bösewicht.
Nee. Jetzt bin ich gespannt, was du bei enttäuschend hast, weil es ist ja auch ein Wort, das kann man sehr gut interpretieren, in welche Richtung es da geht bei enttäuschend.
Ja, ich habe da die Situation im Malfoy-Männer. Für mich war die Szene enttäuschend. Nicht, dass wir gerade glückliche Momente hatten und jetzt wird es enttäuschend.
Du meinst die Zauberstab-Situation oder welche?
Nein, ich habe die Situation, wo Harry und Ron und Malfoy-Männer ankommen.
Ah ja, weil ich habe auch eine Malfoy-Männer-Situation, aber da, wo er den Zauberstab von Voldemort abgenommen bekommt.
Beides sicher auf die eine oder andere Weise enttäuschend. Ja. Enttäuschend, dass er keinen Zauberstab mehr hat.
Dann fang du doch mal an.
Ja, genau. Also ich habe mich für die Situation entschieden, weil das wieder so ein bisschen so ist, dass er die Familie hätte schützen können oder auch einen Ausweg hätte finden können. Aber stattdessen bürdet er seinem Sohn diese ganze Last auf. Wie wir ja schon gesagt haben, normalerweise ist es Lucius ja total gewöhnt, überlegen zu sein. Und das ist er ja hier schon längst nicht mehr. Er ist ja von Voldemort bereits degradiert worden. Er hat keinen Zauberstab mehr. Lucius ist also in diesem Moment in einer sehr schlechten Ausgangsposition. Und anstatt sich dieser schlechten Position anzunehmen, wälzt er alles erstmal auf seinen Sohn ab. Weil, nachdem das Trio dann von Greyback gefangen genommen worden ist und ins Malfoy-Männer geschafft worden ist, muss nämlich Draco den verquollenen Jungen checken, der Harry ist. Und klar, er guckt sich Harry auch genauer an, er geht auch sehr, sehr nah dran und der Harrys Stirn ist so weit aufgeschwollen, dass er glaubt, dass die Narbe so doll gespannt ist, dass man die nicht gut sehen kann. Aber im Prinzip ist es so, dass Lucius in dem Moment super nervös ist, das fällt sogar Harry auf, ne? Super nervös und unsicher ist und im Gegenteil dazu, wie überlegen und autoritär er, also zumindest, dass er so für sowas gehalten werden will, ist er ja jetzt gerade gar nicht. Und dann ist ja auch noch so, dass Greyback sich einmischt, dass man ja nicht vergessen sollte, dass er Harry aufgegriffen hat und Lucius wirkt null souverän und er ermutigt oder befiehlt es Draco eher, nochmal Harry genauer anzuschauen, weil er ja eigentlich möchte er ja eine positive Rückmeldung haben. Mhm. Traut sich aber nicht als erster das auszusprechen und zu sagen, ja, ich glaube, es ist Harry, ja, weil stimmt. Wenn er falsch liegt, müsste er vor Voldemort sagen, ja, tut mir leid, ich hab's verkackt, er war es doch nicht. Und es ist ja total schlimm, dass er jetzt davon ausgeht, dass er dann sagen, also dann wird er wahrscheinlich sagen, ja, Draco hat das falsch gesehen, er hat Harry ja jetzt schon länger nicht mehr gesehen und wird Ausreden für seinen Sohn finden, statt sich selbst quasi, also für sich selber Ausreden zu finden. Genau, also und das finde ich ganz schlimm in dieser Situation. Ich finde das sehr enttäuschend. Ich glaube, er hat einfach die ganze Zeit gehofft, Draco gibt mir hier das, was ich hören will. Ich kann den dunklen Lord rufen Und das will ja dann auch Bellatrix machen. Aber da hat er dann ja Bellatrix anscheinend gegenüber noch mal kurz ein bisschen Mut gefasst und will sie ja zurückhalten. Mhm. Die sagt ihm aber, du hast deine Autorität verloren, als du deinen Zauberstab verloren hast, Lucius. Und wie kannst du es wagen? Lass mich los. Also Bellatrix hat ja auch gar keinen Respekt mehr vor ihm. Also Lucius ist wirklich ein Schatten seiner selbst in dieser Situation. Und dass er da dann nicht für seinen Sohn einsteht oder ich habe nicht das Gefühl, dass er versucht, ihn zu beschützen oder ihn da rauszuhalten. Ich finde das ganz unangenehm anzugucken. Es ist ja auch so ein bisschen so, dass diese Reihen der Todesser sich ja so ein bisschen verschieben. Also da ist ja so eine interne Rivalität jetzt entstanden, dadurch, dass auch Lucius da so wahrscheinlich so ein Exempel statuiert bekommen hat. Dann wollen die anderen natürlich sich auch so ein bisschen profilieren. Und ich glaube, das ist so unsicher, diese Strukturen der Todesser intern gerade, dass Lucius das eigentlich erkennen müsste und versuchen müsste, Draco da rauszuhalten. Aber das macht er nicht. Und er hat überhaupt gar keinen Beschützerinstinkt. Ich verstehe nicht, warum er keinen Beschützerinstinkt für seine Familie übrig hat.
Nee, der ist einfach geblendet von Angst.
Ja, genau. Und er sieht ja die Möglichkeit, durch die Gefangennahme von Harry irgendwie in Voldemorts Gunst aufzusteigen. Aber er denkt ja auch überhaupt nicht daran, was es für Draco bedeuten würde, wenn Voldemort nochmal ins Haus kommt. Also seine Prioritäten sind irgendwie merkwürdig. Sie liegen weder bei seinem Sohn noch bei seiner Frau. Für mich ist das einfach weder ein guter Vater noch ein gutes Familienoberhaupt und auch kein guter Mensch. Und es ist für mich sehr, also die Situation ist für mich tatsächlich sehr enttäuschend.
Ja, verstehe ich. Das ist ein sehr guter Moment. Ich habe einen ebenso enttäuschenden Moment, wie ich finde. Ich habe die Situation, in der Lucius der Zauberstab weggenommen wird, weil ich finde, das ist so ein krasser Downfall in Lucius' Leben. Es ist ja quasi so ein Teufelskreis so ein bisschen oder so eine Wendeltreppe, die immer weiter runtergeht. Es fängt ja schon an mit der Gefangenschaft in Azkaban. Ich meine, da hat er noch ein bisschen Glück, weil der Zorn von Voldemort ja dann verschoben wird und irgendwie auf sich alles auf Draco projiziert. Aber ich meine, wer weiß, ob Lucius überhaupt am Leben gelassen hätte, wenn Lucius nach der Schlacht im Ministerium nicht verhaftet worden wäre. Denn er hat ja da diesen Auftrag komplett versagt. Mhm. Aber als er freikommt, ist er ja so der unterste Abschaum der Todesser. Und wenn er einst angesehen war und von Voldemort geschätzt war, so hat sich das jetzt um 180 Grad gedreht. Und die Familie wird ja total belächelt, ausgelacht. Und Voldemort behandelt sie mit Hohn und Abschätzung. Und so trifft es natürlich Lucius als Voldemort bei diesem Todessertreffen in seinem eigenen Haus nach einem neuen Zauberstab verlangt. Mhm. Und Lucius sucht auch erst Hilfe bei seiner Frau, aber Narcissa ist genauso machtlos wie er und sie greift unter dem Tisch nur wortlos nach Lucius Hand. Und daraufhin gibt Lucius seinem Herrn den Zauberstab. Und zuerst denkt Lucius ja dann auch noch, er bekäme als Tausch den alten Zauberstab von Voldemort.
Klar.
Aber damit macht er sich natürlich nur lächerlich und Voldemort schaut ihn gehässig an. Und die anderen Todesser lachen auch über Lucius' absurden Gedanken. Voldemort ist natürlich nicht entgangen, dass es Lucius außerdem missfällt, dass er bei ihnen im Haus wohnt. Und dabei sollte ja eigentlich die Rückkehr und seine Macht Lucius mit Glück erfüllen. Und man merkt so richtig, unter welchem Druck Lucius steht. Also er fängt an zu schwitzen bei diesen Vorwürfen und er versucht, es Voldemort recht zu machen. Was ihn ja aber nur noch schwächlicher wirken lässt. Also auch hier, er hat überhaupt kein Rückgrat. Total. Und ich meine, wie schrecklich muss es denn sein, dass Voldemort so in diese Privatsphäre der Familie eingedrungen ist und dass sie ja irgendwie auch seine Anwesenheit spüren, auch wenn er nicht im gleichen Raum ist. Und ich glaube auch, dass diese Wutausbrüche und diese Rachegelüste, die Voldemort ja hat, dass man die auch einfach stets fürchtet, wenn man ihm so nah ist. Und Voldemort weiß natürlich genau, was er damit bewirkt und genießt es ja auch, die Familie leiden zu sehen. Das ist ja so ein bisschen Teil seiner Rache gegen Lucius. Mhm. Und ich finde, auch im Film ist das ganz gut dargestellt, weil Lucius hat sich ja hier auch optisch sehr gewandelt zu den ersten Teilen. Total. Er hat sehr tiefe Augenringe, seine Haare sind so spröde und auch seine Haltung ist sehr gekrümmt. Und da, finde ich, sieht man einfach mal so, wie enttäuschend sein Leben verlaufen ist. Und das ist natürlich sein eigenes Verschulden. Also ich meine, das ist ja ein Resultat seiner Handlungen und seiner Entscheidungen. Aber sieht man halt hier ganz gut, sag ich mal so, dass das Karma ihn jetzt hier doch getroffen hat.
Total. Und ich möchte noch mal kurz an dem Punkt sagen, dass es ja nicht so ist, dass man Mitleid mit Lucius haben müsste, gerade wegen der Entscheidungen, die er getroffen hat und wie er sie getroffen hat. Es ist ja jetzt nicht so, als ob wir in egal welcher Situation sehen würden, dass er den Impuls eines Ausstiegs hätte.
Nein, er
Das
zeigt
hat
ja
er
auch
ja
keine
bis
Reue.
zuletzt nicht.
Nein.
Genau. Deshalb würde ich jetzt, also für alle, die jetzt sagen würden, ja, aber es ist nicht so einfach, aus solchen Strukturen auszubrechen. Ja, das sehe ich ein. Das ist immer leichter gesagt, von einer Position von uns aus jetzt zu sagen, von oben drauf zu schauen und zu sagen, er hätte auch einfach aussteigen können. Dass man da nicht so einfach rauskommt, ist mir schon klar. Aber jetzt ist natürlich auch so, dass die Malfoys viel Geld und Einfluss haben oder zumindest hatten sie mal Einfluss. Also ich denke, man hätte einen Weg finden können, unterzutauchen. Ich glaube, untertauchen wäre die einzige Möglichkeit gewesen für Lucius. Aber dann hätte er seine Familie eben schützen können. Und zwar bevor es so schlimm wird und bevor ein Trauma das andere quasi die Hand gibt. Und das hätte man sich ersparen können. Aber deshalb, Lucius hat nie Anzeichen gemacht, dass man ihm da irgendwie abnehmen könnte, dass er irgendwie versucht hat, sich da Voldemort zu entziehen. Ja, später, irgendwann dann, als er gemerkt hat, okay, ich bin hier nichts mehr wert in seinen Reihen und bin hier quasi nur noch der Fußabtreter. Ja, okay. Aber das hat ja nichts damit zu tun, dass er, wie du sagst, das bereut und sich denkt, oh, ich muss hier, mein Leben braucht eine andere Richtung. Im Zweifel macht er genau da weiter, wo er aufgehört hat. Nur halt dann, nachdem Voldemort zu Fall gebracht worden ist. Also der wird sich nicht ändern.
Nein, charakterlich sowieso nicht. Und das ist ja auch in der Hinsicht ein enttäuschender Moment, weil es eben für Lucius ja so ein enttäuschender Moment ist. Also es ist jetzt nicht menschlich
zweierlei.
Enttäuschend, weil er in dieser Hinsicht, in dieser Szene macht er ja nichts Schlimmes für uns jetzt, sondern er kriegt ja eher alles ab. Das heißt, es ist für Lucius ein enttäuschender Moment in seinem Leben.
Ja.
Er hat Voldemort enttäuscht, er hat ja auch seine Familie enttäuscht. Ich meine, er ist schuld, dass er das denen eingebrockt hat, was die jetzt dadurch leiden müssen.
Ja.
Und natürlich auch für sich selbst enttäuschend, weil er jetzt ja komplett machtlos und zauberstablos ist. Das ist ja auch nicht ohne. Ne?
Allerdings finde ich es doch ein bisschen komisch, dass er keinen so Zweizauberstab irgendwo rumfliegen hat.
Ich glaube, das hat Voldemort verhindern zu wissen gewusst.
Ja, ich weiß, was du meinst, aber also für so Zauber, also ist doch wie mit Brillen. Manchmal hat man doch noch so eine alte Brille irgendwo rumfliegen, wenn die man eigentlich trägt, kaputt ist, damit man wenigstens so behelfsmäßig übergangsweise eine Lösung hat. Würde für Zauberstabe meiner Meinung nach, Harry hat ja auch keinen zweiten Zauberstab, würde aber Sinn machen, meiner Meinung nach. Oder so ein Zauberstab to go, weißt du, so klein zum Einklappen.
Das wäre witzig. Okay, überraschend. Nee, warte, was
haben
wir jetzt nochmal für einen Moment?
War überraschend, hatten wir ja schon. Da haben wir ja wieder dieselben.
Stimmt, ja. Ja, da habe ich jetzt vielleicht noch eine Sache zu, weil ich, das war eigentlich mein erster Gedanke, den ich nehmen wollte, zu überraschend, weil ich konnte mich daran erinnern, dass ich das in Lucius Malfoys Folge gesagt habe. Und darauf wollte ich gerne nochmal Bezug nehmen, weil während ich das recherchierte, ist mir aufgefallen, das ist überhaupt nicht so, wie ich es mir damals versucht habe, schön zu reden. Ich hatte nämlich damals eine Theorie. Und zwar hatte ich gesagt, dass auf dem Friedhof, als sie alle zusammenkommen, dass Lucius da ja Voldemort so ein bisschen quasi ablenkt oder halt ihm die so Fragen stellt.
Ja, ich erinnere mich.
Und ich habe das so ein bisschen als Theorie gesehen, so von wegen, es könnte ja sein, dass es ihn doch irgendwie gerade schockiert, dass Voldemort gerade jemanden umbringen will, der im gleichen Alter wie sein Sohn ist und er will das vielleicht so ein bisschen hinauszögern oder irgendwie doch irgendwie so ein bisschen Zeit schinden oder so. Ja, war auch ein bisschen übertrieben, das Ganze. Ich habe es alles nochmal nachgelesen, weil ich wirklich dachte, komm, das nehme ich jetzt. Lucius stellt eine Frage, wie Voldemort das geschafft hat. Und ja, Voldemort redet danach 3 Seiten lang darüber,
über den
wie er es geschafft hat. Das ist so ein klassisches Bösewichtsding, dass der Bösewicht immer erstmal alles erklären, bevor es dann auch zum finalen Kampf kommt. Das ist aber einfach nur für die Leser. Das ist, das hätte nicht Lucius fragen müssen. Das wäre egal gewesen. Voldemort hätte es wahrscheinlich auch so erzählt, auch wenn keiner
gefragt
hätte.
Auf jeden Fall.
Da bin ich mir ziemlich sicher. Also das ist leider auch ein bisschen Delulu von mir gewesen, dass das so eine Theorie
aber
ist.
Aber da zeigt sich doch auch dein kretonischen guter Wille, dass du versucht hast, Lucius in ein halbwegs okayes Licht zu rücken. Du korrigierst das und sagst, nee, sorry, das war
das war nix.
Ja.
War ein falscher Ansatz.
Also hätten wir einen glücklichen, schönen Moment gehabt, hätten wir über den auf jeden Fall gesprochen.
Wir haben es versucht.
Aber an jeden Moment, an den ich mich mit Lucius erinnere, ich hatte nämlich auch kurz überlegt, ob ich weiß gar nicht mehr für welche Situation, unangenehm oder so, Da hatte ich erst überlegt, ob ich die Situation nehme bei der Quidditch-WM, wo er sich so ekelhaft wieder verhält auf der Tribüne.
Ja.
Hatte ich auch kurz angedacht. Da ist auch nichts Nettes. Da ist keine. Das ist ja auch nicht so, als ob er da, als ob es so wirkt, als würde er sich freuen, sich mit seinem Sohn amüsieren zu können oder so. Nee, leider nicht. Es tut mir leid.
Nein, es ist wieder nur so ein Sehen und Gesehen
Ja.
werden in dem Moment für ihn.
Und es ist einfach, es ist schade.
Schwierig mit ihm.
Weil ich liebe die Darstellung von Jason Isaacs, wie er Lucius zum Leben befördert hat. Das macht
Wer
er
liebt
mir
ihn
eben.
nicht?
Er macht das fantastisch gut.
Ich habe letztens eine Serie geguckt, wo Jason Isaacs mitgespielt hat. Und das war die erste Serie, wo ich ihn so nochmal gesehen
Ja.
habe, seit sehr langer Zeit.
War es eine intelligente Serie? Weil dann habe ich sie bestimmt nicht gesehen.
OA hieß die. Die ist schon richtig alt
Ach,
tatsächlich. Ich
Ragnar.
dachte, die wäre aktueller. Aber da dachte ich mir schon so, oh, hat er sich die Haare gefärbt? Er sah so jung plötzlich von hinten aus. Man hat ihn erstmal nur von hinten gesehen. Da dachte ich mir so, hä? Und das ist mir aufgefallen, oh, die ist von 2016 oder so.
Ach so, ja, okay.
Die fing vielversprechend an, driftete aber dermaßen absurd ins Unrealistische, so ein bisschen Sci-Fi-mäßiger ab. Wir konnten es nicht fertig gucken. Und er spielte auch wieder so ein bisschen so einen charmanten, sage ich mal, Bösewicht. Die Serie kann ich nicht empfehlen, die war richtig scheiße.
Ja, manchmal müssen die müssen auch Geld verdienen. Die müssen manchmal auch Rollen
Ja.
annehmen. Ne, das werfe ich denen nicht vor.
Ja. War auch eine amerikanische
Das ist es
Produktion.
wahrscheinlich.
Keine
Ja.
britische. Ja, das ist es. Die wollten einfach nur so einen britischen Bösewicht
Genau.
haben, glaube
Ja,
ich.
haben sie gekriegt, aber leider
Haben sie
falsch
gekriegt.
regisseurisiert.
Genau, ja. Ja, aber es war mal wieder eine spannende
Ja.
Folge. Wir hoffen natürlich, es hat euch auch gefallen und es waren ein paar Momente dabei, die ihr euch auch von Lucius gewünscht habt. Viele hatten sich auch noch gewünscht, dass wir mehr auf diese Beziehung zwischen ihm und Narzissa eingehen. Aber da wird ja nichts in den
Ja, genau.
Büchern eigentlich dargestellt, außer dieses eine Mal Händchen halten.
Eher gut. Das reicht aber auch nicht aus.
Falls euch interessiert, was wir über die Beziehung der beiden denken, dann hört auf jeden Fall mal in Lucius' Folge und auch in Narzissas Folge rein, weil da haben wir uns so ein paar Gedanken auf jeden Fall zugemacht.
Genau. Und dann haben wir doch noch eine
Haben wir noch eine
Eulenpost.
Eulenpost? Die heutige Eulenpost, die kommt von Let's Cast und ich finde es immer richtig schön, wenn Leute uns über Let's Cast schreiben. Und Daniel hat uns geschrieben und zwar: Hi, mal so eine Frage zum fünften Teil. Ich finde es eine sehr berechtigte Frage. Könnte Harry nicht, als er in Umbridge Kamin steigt, um zu schauen, ob es Sirius gut geht, einfach den Spiegel nutzen, den er von Sirius bekommen hat? Oder ist er auch irgendwie gesperrt oder was? Würde mich freuen, wenn das in der Eulenpost
Hi Daniel, das ist eine wundervolle Frage. Ich weiß nicht, hat er den Spiegel zu dem Zeitpunkt schon?
Ja, er hat ihn in diesem
Ah
Jahr
ja.
an Weihnachten oder so von ihm geschenkt bekommen.
Gut, ich denke, dass der Zwei-Wege-Spiegel am bestens funktioniert. Ich könnte mir vorstellen, dass Harry nur noch keine richtige Ahnung hat, wie man den richtig verwendet.
Ja, er hat den einfach
Ja,
vergessen.
es geht nicht anders, ja.
Und ich glaube, das ist auch eins dieser Gründe, warum er an dem Spiegel später ja noch so
Ja.
hängt, an dieser Scherbe, die ihm bleibt, weil er geht ja kaputt. Geht der
Ja.
kaputt eigentlich, weil er so aggressiv den wegwirft, ne? Vor Wut, weil Sirius gestorben ist?
Das weiß ich
Ich
nicht
glaube
mehr
schon, dass
genau.
am Ende des fünften Jahres.
Schmettert ihr den so weg?
Ja, ich glaube, er macht ihn irgendwie kaputt. Naja, jedenfalls ist er deswegen ja so mit Emotionen beladen, diese Spiegelreste, weil er eben somit ja einen viel einfacheren Weg gefunden hätte, mit Sirius Kontakt aufzunehmen, ohne dass das ganze Dilemma mit Creatures Lügen überhaupt erst passiert wäre.
Ja.
Deswegen ein sehr guter Einwand von dir, Daniel. Hätte Harry mal auf dich gehört, hätte das alles verhindert werden können.
Ja.
Im gleichen Moment, als ich deine Frage gelesen habe, weil du hast so schön geschrieben, als er in den Kamin steigt, ist mir nämlich noch eine andere Frage diesbezüglich aufgefallen, weil Harry steigt ja nicht direkt in Umbridges Kamin, sondern er nutzt ja nur seinen Kopf, ne? Und
Ja, genau.
schaut nach im Grimmel Place, ob alles in bester Ordnung ist. Und da findet er ja oder trifft er nur auf Creature. Wieso reist er nicht mit Flohpulver dahin? Weil dann hätte er Sirius suchen können im
Ja.
Haus und hätte sich nicht nur auf Creature verlassen müssen.
Vor allen Dingen, weil er doch eigentlich auch schon weiß, dass man sich auf Creature nicht verlassen kann. Nicht so
Ja,
jedenfalls.
und dann habe ich mich gefragt, naja, okay, er bräuchte ja auch eine Prise, um wieder zurückzukommen. Oder vielleicht ist es schwierig, in den Kamin von Umbridge zurückzureisen, weil der ja irgendwie so kontrolliert
Ja, das
ist.
kann sein.
Ich weiß es nicht, ob es daran liegt. Es ist auf jeden Fall eine hanebüchene Idee. um mal so ein schönes Wort zu benutzen.
Wirklich ein gutes Wort. Es ist aber natürlich auch nochmal wirklich eine andere Nummer, nur seinen Kopf dadurch zu halten, als ganz von dem Gelände Hogwarts zu verschwinden. Das ist ja noch illegaler. So war er wenigstens mit dem
halb illegal.
Hauptsächlichen Teil seines Körpers noch in Hogwarts. Also ich glaube.
Ja. Ja, es ist irgendwie krass, weil das ist ja so ein bisschen das Problem, was Harry hat in dieser Situation, dass er so ein bisschen kopflos handelt und nicht so wirklich intensiv sich Gedanken macht. Er denkt natürlich auch, er hat keine Zeit, weil er ja davon ausgeht, dass Sirius schon gerade gefoltert wird von Voldemort.
Ja.
Es ist natürlich, hätte er sich mehr Gedanken zu gemacht, wäre er vielleicht auch auf die Idee mit dem Spiegel gekommen. Es ist schon sehr ärgerlich, muss man schon sagen.
Ja, es wäre auf jeden Fall der bessere Kommunikationsweg gewesen und man hätte das vor allem ja immer mal wieder machen können, um sich dauerhaft abzudaten, sodass es, also wenn man neue Informationen
hat, sofort... Ja, die benutzen den kein einziges Mal. Ja, genau, Mal,
ne? Stimmt, eigentlich ziemlich dumm.
Ja, es ist wirklich schade, weil das ist ja schon auch eigentlich ein ganz cooles Teil.
Das ist mega cool. Tja, schade. Harry, Harry, Harry.
Verkackt, Harry. Keine schöne Sache, Harry, keine schöne sagen. Sache. Sehr gut.
Ja, dann sind wir für diese Woche, sind wir doch am Ende angekommen. Ich hoffe, es gibt keine Rucklereien durch mein Mikro an- und ausgedönst. Das wäre ja schade.
Mal sehen. Wir haben jede Woche neue Probleme.
Ja, irgendwas ist immer. Ja, weil jetzt gerade meine Tonspur zum Beispiel auch so doll ausschlägt. Soll ja gar nicht so sein. War vorher noch nicht so. Ja, ich weiß es nicht. Es ist komisch.
Ja, wir schauen es mal in Ruhe an. Ja, wir wünschen euch natürlich noch eine schöne restliche Woche und wir hören uns am Mittwoch dann wieder.
Genau.
Macht's gut.
Tschüss.
Und weil es so lustig war, gibt es jetzt noch ein paar Outtakes.
Wieso haben wir das denn noch?
Was soll ich damit machen?
Kauf ein neues Mikro. Kauf ein neues Mikro.
Das ist überhaupt nicht krass.
Wer sagt das?
Schwierig, gell? Was sagt denn ihr? Schreibt es uns in die Kommentare.
Ein Satz, Alter.
Zitat, Ende, Ende. Gänsehose.
Hä, und wie machen wir das?
Hi!
Weil Marius hat doch jetzt was gesagt.
Ach.
Müssen wir dann nicht. Dann kommt nicht, das war ein Zitat von Marius oder so.
Das war ein Zitat über Lucius Malfoy von Marius. Haben wir das? Das haben wir nicht, noch nie so gesagt.
Ich weiß es nicht. Nein, okay, dann lassen wir es, weil ich bin gerade richtig lost, ob wir das jemals getan haben. Oder sollen wir nochmal schnell irgendwo reinhören?
Warte, ich habe hier Apple Podcast. Oh, was habe ich denn hier geschrieben? Das machen wir, das ist gar kein richtiger Satz.
Poliert, indem er ihn, wie gesagt, so ein bisschen mit... Das merkt man allein darum dann.
Damit reinnehmen, dass... Oh, jetzt habe ich meinen Faden verloren. Wo ist der hin?
Hier. Stimmung. Kennst du das noch, als man früher immer so gesagt hat?
Ja, Stimmung. Und dann so geklopft hat.
Da hat man geklatscht oder so. Nee, ja,
geklopft auf den Tisch.
Geklopft.
Stimmung. In der Schule eigentlich voll oft haben wir
Warum
das gemacht.
Haben wir das, das war so ein Trend.
So
kennt
random.
Das noch jemand außer uns? Weil irgendjemand hat, also es war nicht mal so, dass man Stimmung brauchte.
Es nee.
War einfach so, einfach mal ganz kurz Stille oder so. Und dann hat man gesagt, Stimmung.
Und als ob dann gute, also ja, alberne Stimmung kam da, aber...
Da hat ja auch irgendwann gar keiner mehr drüber gelacht, weil es war einfach ausgelutscht. Egal. Ich führe es wieder ein. Ich finde es super.
Ja, ich mache das jetzt auch.
Stimmung.
Ich versuche dran zu denken. Stimmung. Ich versuche da dran zu denken. Ach, das ist hier so umständlich geschrieben. Ich lasse das jetzt hier weg. Bla bla. So, jetzt hat er da. Ich habe das alles so aufgeschrieben. Das mache ich beim nächsten Mal. Erinnere mich mal das nächste Mal, dass ich das nicht alles so zerpflücke. Ja, das ist ja hier.
Wie soll ich dich daran erinnern?
Dann kickt Lucius Dumbledore. Na, ja. Der kickt Dumbledore die Treppe runter. Das, wir kennen die Situation.
Nein. Ja, klar.
Das, bla bla bla. Also, ich muss das jetzt hier vorlesen, wie es hier steht, sonst macht das keinen Sinn. Ich dachte, ich fasse es zusammen. Tue ich aber nicht. So. Ich kann den dunklen dort. Ja.
Oh no. Irgendwas müssen wir ändern, Amber. Vielleicht müssen wir uns doch mal so Bluetooth Dinger holen. Weil ich habe jetzt auch gemerkt, also ich erzähle es jetzt nochmal allen, ich weiß nicht, ob ich schon mal erzählt habe, aber ich habe mir ein ganz tolles neues Mikro geholt, aber das ist zu toll für uns. Das funktioniert halt auch nicht richtig. Wir müssen uns irgendwas anderes überlegen.
Ja. Könnt ihr uns eins empfehlen? Wir sind wirklich technisch unbegabt und nur so semi-professionell. Ihr kennt uns.
Es darf nicht zu gut sein, Leute, weil wir haben das Laptop. Wir haben das Mikro am Laptop direkt angeschlossen. Und ich hatte jetzt die Erfahrung, ich habe mir ein besseres Mikro geholt. Aber weil das nicht dafür gedacht ist, dass man das direkt am Laptop anschließt, hat man halt so eine Rückkopplung die ganze Zeit gehabt. Das war so die ganze Zeit so ein Piepsen. Ja. Und ich hatte mir extra noch ein Kabel geholt, was diese Störfunktionen quasi mindern soll. Aber es hat nichts gebracht. Also es ist trotzdem, es darf nicht ein zu gutes Mikro sein. Also kein richtiges Studio-Mikrofon oder so. Wir haben kein Studio, Leute. Wir leben das hier in unserer Wohnung. Wir sind so Amateure.
Jetzt sind wir semi-professionell bis unprofessionell.